An den Messinghaken der Wand hing Ratchets Tageskleidung. Und auf dem kleinen Tisch, den der Deckel des Waschbeckens bildete, standen ein Glas mit Ratchets falschen Zähnen, noch ein zweites leeres Glas, eine Flasche Mineralwasser, eine große Fiole und ein Aschenbecher, der einen Zigarettenstummel, ein verkohltes Stück Papier und ferner zwei angebrannte Streichhölzer enthielt. Der Doktor nahm das Glas und schnupperte daran. Hier haben wir die Erklärung dafür, dass Ratchet sich nicht wehrte. Betäubungsmittel? Ja. Poirot nickte. Er hob die beiden Streichhölzer auf und prüfte sie eingehend. »Die Streichhölzer sind nicht vom selben Fabrikat«, antwortete Poirot. »Eins ist flacher als das andere. Sehen Sie?« »Die flachen kann man im Zug kaufen«, sagte der Doktor, »in Streichholzheftchen.« »Ja? Das wusste ich nicht.« Schon durchstöberte Hercule Poirot eifrig die Taschen von Ratchets Anzug und förderte eine Streichholzschachtel zutage, deren Inhalt er sorgfältig mit den beiden Hölzchen im Aschenbecher verglich. »Das runde Streichholz stammt aus Mr. Ratchets Schachtel«, sagte er. »Mal sehen, ob er auch flache Streichhölzer besaß.« Doch so eifrig er auch suchte, es waren keine anderen vorhanden. Poirots Blicke flogen im Abteil hin und her. Sie waren hell und scharf wie die eines Raubvogels, und man hatte das Gefühl, dass ihnen nichts entgehen konnte. Plötzlich bückte er sich mit einem Ausruf und hob etwas vom Boden auf. Ein zierliches Quadrat aus Batist, das in der einen Ecke den gestickten Buchstaben H trug. »Ein Taschentuch«, sagte der Arzt. »Schau, schau, da hatte der Zugführer, der die Sache einer Frau in die Schuhe schieben wollte, also doch recht. Es ist eine Frau im Spiel.« »Die uns zur Freude am Tatort ihr Taschentuch verliert«, sagte Poirot, »genau wie im Roman oder im Film. Und um uns die Dinge zu erleichtern, ist es mit einem Monogramm gekennzeichnet.« »Welch ein unglaubliches Glück für uns, Mr. Poirot!« »Und ob«, sagte Poirot. Etwas in seinem Ton überraschte den Arzt. Doch noch bevor er um eine Erklärung bitten konnte, hatte Poirot sich zum zweiten Mal gebückt. Diesmal lag, als er sich aufrichtete, auf seiner flachen Hand ein Pfeifenreiniger. »Vielleicht gehört er dem Toten«, meinte der Arzt. »Obwohl in seinen Taschen weder eine Pfeife noch ein Tabaksbeutel stecken?« »Dann ist er ein unschätzbarer Hinweis.« »Oh, unbedingt. Und eigens zu unserer Unterstützung zurückgelassen«, kam es spöttisch von Poirots Lippen. »Einer, der zur Abwechslung auf einen Mann schließen lässt. Wahrlich, über einen Mangel an Hinweisen kann man sich in diesem Fall nicht beklagen. Es gibt sie in Hülle und Fülle. Wo haben Sie übrigens die Tatwaffe gelassen?« »Der Mörder muss sie mitgenommen haben. Ich habe keine Waffe gesehen.« »Ich frage mich, warum er sie mitgenommen hat«, sagte Poirot nachdenklich. »Ah«, rief der Doktor plötzlich, der sich an der Schlafanzugjacke des Toten zu schaffen gemacht hatte und nun eine goldene Taschenuhr aus der Brusttasche zog. »Die ist mir vorhin entgangen.« Die mörderische Klinge hatte das Uhrgehäuse stark verschrammt und verbeult, und die Zeiger wiesen auf ein Viertel nach eins. »Nun wissen wir die genaue Tatzeit, die sich mit meinen Berechnungen deckt. Zwischen Mitternacht und 2 Uhr lautete mein Urteil. Eh bien, da haben wir die Bestätigung. Ein Viertel nach eins, das ist die Stunde, in der das Verbrechen begangen wurde.« »Es ist möglich. Ja, es ist zweifellos möglich.« Der Arzt sah Poirot neugierig an. »Verzeihung, Monsieur Poirot, ich verstehe Sie nicht ganz.« »Ich verstehe mich selbst nicht«, antwortete Hercule Poirot. »Ich verstehe überhaupt nichts, und wie Sie sehen, ärgert mich das.« Er seufzte und neigte sich über den kleinen Tisch, um das verkohlte Papier zu begutachten. »Eine altmodische Damenhutschachtel. Ja, das ist es, was ich in diesem Moment dringend brauche«, sagte er vor sich hin. Dr. Konstantin wusste sich diese sonderbare Bemerkung nicht zu deuten. Doch Poirot ließ ihm keine Zeit, eine entsprechende Frage zu stellen. Er öffnete die Tür zum Gang und rief den Kondukteur, der dienstwillig herbeigelaufen kam. »Wie viele Damen reisen in diesem Wagen?« Michel zählte an den Fingern ab. 1, 2, 3, 6, Monsieur. Die alte amerikanische Dame, eine Schwedin, die junge Engländerin, die Gräfin Adrigny, Madame la Princesse Dragomirov und ihre deutsche Zofe. Poirot überlegte. »Haben Sie alle Hutschachteln bei sich?« »Ja, Monsieur.« »Dann bringen Sie mir...« »Halt, eine Sekunde.« »Ja, bringen Sie mir die Schachtel der Schwedin und der Zofe. Auf diesen beiden ruht meine ganze Hoffnung. Erfinden Sie irgendein Märchen, weshalb Sie die Schachteln brauchen. Schwindeln Sie das Blaue vom Himmel herunter.« »Das ist nicht nötig, Monsieur, da die beiden Damen sich im Moment nicht in ihren Abteilen aufhalten.« Dann beeilen Sie sich. Michel entfernte sich rasch und kam nach wenigen Minuten mit dem Verlangten zurück. Poirot riss zuerst die der Zofe gehörende Schachtel auf und stieß sie als ungeeignet beiseite. Doch als er den Deckel der anderen aufklappte, frohlockte er. Voilà! Vor 15 Jahren haben alle Hutschachteln Ihnen so ausgesehen wie diese. Kommen Sie, junger Freund, erweitern Sie Ihre Kenntnisse. Vorsichtig entfernte er die Hüte und legte runde Klumpen aus Drahtgeflecht frei. Seinerzeit hat man die Damenhüte mit einer langen Hutnadel an solchen Drahtgebilden festgespießt. Während er sprach, löste er zwei dieser Drahtgebilde geschickt aus der Schachtel, packte die Hüte wieder ein und beauftragte Michel, beide Schachteln zurückzutragen. »Sehen Sie, lieber Doktor, ich gebe im Allgemeinen nicht viel auf kriminalistische Techniken wie Fingerabdrücke«, sagte Poirot, als die Tür hinter Michel zuschnappte. »Ich werte die Psychologie höher. In diesem Fall jedoch würde ich eine kleine wissenschaftliche Unterstützung willkommen heißen. Dieses Abteil hier strotzt förmlich von Hinweisen. Wer aber bürgt mir dafür, dass Sie wirklich das sind, was Sie zu sein scheinen?« »Pardon, Monsieur Poirot, ich sehe nicht ganz klar. Schön. Dann werde ich mich durch ein Beispiel verständlicher machen. Wir finden ein Frauentaschentuch. Ließ es eine Frau fallen? Oder ein Mann, der sich bei Ausführung des Verbrechens sagte, es soll so aussehen, als sei es die Tat einer Frau? Und daher werde ich meinem Feind eine unnötige Anzahl von Stichen beibringen, darunter mehrere, schwache und unwirksame, und hinterher ein Taschentuch an einer Stelle fallen lassen, wo niemand es übersehen kann. Das ist eine Möglichkeit. Und nun die andere. Beging eine Frau den Mord und ließ absichtlich einen Pfeifenreiniger zurück, um den Verdacht auf einen Mann zu lenken? Oder dürfen wir ernstlich annehmen, dass ein Mann und eine Frau unabhängig voneinander an der Tat beteiligt waren und beide so unachtsam waren, einen Hinweis auf ihre Identität zurückzulassen? Das scheint mir doch ein bisschen zu viel des Zufalls zu sein. »Aber was hat die Hutschachtel damit zu tun?« fragte der Arzt verblüfft. »Ah, auch dazu komme ich noch. Wie ich schon sagte, diese Hinweise, wie die um ein Viertel nach eins stehen gebliebene Uhr, das Taschentuch, der Pfeifenreiniger, können echt, aber ebenso gut auch falsch sein. Doch auf die Echtheit eines Hinweises möchte ich schwören. Ich meine das flache Zündholz, Monsieur le Docteur. Glauben Sie mir, jenes Hölzchen wurde vom Mörder und nicht von Mr. Ratchet benutzt. Und zwar benutzte er es, um irgendein belastendes Papier zu verbrennen. Möglicherweise einen kurzen Brief. Wenn das zutrifft, muss dieser Brief etwas enthalten haben. Einen Fehler, einen Irrtum, der unmissverständlich auf unseren Mörder hinwies. Ich werde versuchen, festzustellen, was dieses Etwas war. Er ließ den Doktor eine Minute allein. Und als er das Abteil wieder betrat, trug er einen kleinen Spiritusbrenner und eine Brennschere in der Hand. Die brauche ich gewöhnlich für meinen Schnurrbart, erklärte er, auf die Brennschere zeigend. Der Arzt beobachtete Poirot interessiert, sah, wie er die beiden Drahtklumpen flach drückte, das verkohlte Papier mit unendlicher Vorsicht auf die eine Drahtfläche legte und mit der anderen zudeckte. Dann hielt er das sonderbare Gebilde mit der Brennschere, die er wie eine Reifenzange benutzte, über die Spiritusflamme. »Es ist ja nur ein Notbehelf«, sagte er über die Schulter hinweg. »Hoffen wir, Doktor, dass er zum Ziel führt.« Aufmerksam beobachtete der Arzt, was als nächstes passierte. Das Metall begann zu glühen, und plötzlich erschienen die schwachen Umrisse von Buchstaben. Langsam formten sich Worte, Worte in Feuerschrift. Doch der Papierfetzen war schmal, und es zeigten sich nur 5 ganze Worte und ein verstümmeltes »Innern an die kleine Daisy Armstrong«. »Ah«, stieß Hercule Poirot hervor. »Sagt es Ihnen etwas?« »Ja.« Poirots Augen funkelten, als er vorsichtig die Brennschere niederlegte. »Jetzt weiß ich den richtigen Namen des Toten, und ich weiß auch, warum er Amerika verlassen musste. Nennen Sie mir den Namen. Cassetti.« »Cassetti«, wiederholte Konstantin mit nachdenklich gerunzelten Brauen. »Da meldet sich irgendeine dunkle Erinnerung. Gab es nicht vor etlichen Jahren einen Kriminalfall in Amerika?« »Jawohl, einen Kriminalfall in Amerika.« Doch zu einer näheren Erklärung war Poirot nicht geneigt. »Das werden Sie später noch alles genau erfahren. Lassen Sie uns vorerst einmal hier erledigen, was zu erledigen ist«, fügte er hinzu. Schnell und gründlich durchsuchte er noch einmal Ratchets Taschen, fand jedoch nichts Interessantes. Dann versuchte er, die Verbindungstür zum Nebenabteil zu öffnen, aber sie war von drüben abgeriegelt. »Etwas verstehe ich wirklich nicht«, sagte Dr. Konstantin. »Wenn der Mörder nicht durch das Fenster flüchten konnte, die Verbindungstür auf der anderen Seite verriegelt ist und die Tür zum Korridor von drinnen nicht nur abgeschlossen, sondern auch noch durch eine Kette gesichert war, wie hat der Mörder das Abteil verlassen?« Genau dasselbe fragt sich bei einer Zaubervorstellung das Publikum, wenn eine an Händen und Füßen gefesselte Person in einen Schrank eingeschlossen wird und verschwindet. »Sie meinen...« »Ich meine«, sagte Poirot lächelnd, »dass ein Mörder, der uns weismachen will, er sei durch das Fenster entflohen, selbstverständlich den Anschein erweckt, als sei ein Entkommen durch die beiden anderen Ausgänge ganz unmöglich. Genau wie eine Person im Zauberkabinett, die sich in Luft aufzulösen scheint. Es steckt ein Trick dahinter, mon cher Docteur, und an uns liegt es herauszufinden, wie man diesen Trick ausführt.« Bei diesen Worten schloss er die Verbindungstür auch von dieser Seite ab und erklärte schmunzelnd, damit es sich die vortreffliche Mrs. Hubbard nicht einfallen lassen kann, für die Briefe an ihre noch vortrefflichere Tochter auf eigene Faust Einzelheiten über das Verbrechen zu sammeln. »Und nun gibt es meines Erachtens für uns hier nichts mehr zu tun. Kehren wir zu Monsieur Bouc zurück.« Monsieur Bouc aß gerade den letzten Bissen eines Omelettes. »Mir schien es am zweckmäßigsten, umgehend den Lunch für die anderen servieren zu lassen«, sagte er. »Hinterher soll der Speisewagen geräumt werden. Inzwischen habe ich für uns drei einen Imbiss hierher in mein Abteil bestellt.« »Eine ausgezeichnete Idee«, lobte Poirot. Jedoch fehlte es allen dreien am rechten Appetit. Sie aßen schweigend und rasch, doch erst, als sie beim Café waren, kam Monsieur Bouc auf das Thema zu sprechen, das sie alle beschäftigte. »Eh bien«, gab Hercule Poirot zurück, »ich tappe hinsichtlich der Person des Ermordeten nicht mehr im Dunkeln, und ich weiß, warum er gezwungen war, Amerika zu verlassen. Wer war er?« »Entsinnen Sie sich der Zeitungsmeldungen über das Verschwinden der kleinen Daisy Armstrong? Der Tod in unserem Zug ist der Mann, der das Kind ermordete. Cassetti.« »Natürlich erinnere ich mich. Eine schreckliche Sache. Die Einzelheiten sind mir allerdings entfallen. Oberst Armstrong war ein englischer Vizekonsul. Seine Mutter, eine Millionenerbin, stammte aus den Vereinigten Staaten. Armstrong selbst heiratete die Tochter von Linda Arden, der berühmten amerikanischen Tragödin, und lebte mit seiner Gattin in Amerika. Der Ehe entsprang ein Kind, ein kleines Mädchen, der Abgott seiner Eltern. Als die Kleine 3 Jahre zählte, wurde sie entführt und eine fantastisch hohe Summe als Lösegeld verlangt. Mit den Verwicklungen, die nun folgten, will ich Sie nicht ermüden. Es genügt, wenn ich Ihnen mitteile, dass die verzweifelten Eltern schließlich $200.000 bezahlten und man kurz darauf die Leiche des Kindes entdeckte, in einem Zustand, der unzweideutig bewies, dass der Tod schon mindestens vor 14 Tagen eingetreten war. Doch noch weitere Schicksalsschläge trafen die Armstrongs. Mrs. Armstrong war in anderen Umständen und erlitt infolge der Aufregungen eine Fehlgeburt, an der sie starb, worauf sich der so schwer geprüfte Gatte aus Gram und Kummer erschoss. Mon Dieu, was für eine Tragödie! Aber wenn ich mich recht erinnere, wurde noch ein Menschenleben vernichtet, nicht wahr? Ja. Ein unglückliches französisches oder schweizerisches Kindermädchen. Die Polizei vertrat den Standpunkt, es habe von dem Verbrechen gewusst und weigerte sich, dem hysterischen Leugnen der jungen Frau Glauben zu schenken, bis sich die Ärmste in einem Anfall von Verzweiflung aus dem Fenster stürzte. Nach ihrem Tod stellte sich heraus, dass sie völlig unschuldig war. »Es ist nicht sehr angenehm, daran zu denken«, sagte Monsieur Bouc. Ungefähr 6 Monate später verhaftete die Polizei Cassetti als Haupt jener Bande, die das Kind entführt und ähnliche Methoden auch schon früher angewendet hatte. Sobald die Polizei ihnen auf die Spur kamen, ermordeten die Gangster ihre jeweilige Geisel, erpressten die Angehörigen, aber so lange um horrende Summen, bis der Mord entdeckt wurde. Und jetzt hören Sie mir gut zu, mein Freund. Cassetti war der Mann. Aber mit Hilfe seines zusammengeraubten, enormen Reichtums und geheimer Druckmittel, die er gegen mehrere Personen in der Hand hatte, gelang es ihm, aufgrund eines geringfügigen Verfahrensfehlers, seine Freilassung zu erreichen. Dennoch hätte ihn die empörte Bevölkerung gelyncht, wenn sie seiner habhaft geworden wäre. Jetzt weiß ich auch, wie es mit ihm weiterging. Er legte sich einen anderen Namen zu, verließ Amerika, wo ihm der Boden zu heiß geworden war, und reiste beschaulich in der Welt umher, als ein begüterter Gentleman, der von den Zinsen seines Vermögens lebt. »Ach, quel animal!« rief Monsieur Bouc voll tiefstem Abscheu. »Ich vermag ihn wegen seines gewaltsamen Todes nicht zu bedauern. Er hat ihn verdient.« »Da kann ich Ihnen nur zustimmen.« »Tut de même, es war nicht nötig, dass er im Orient-Express getötet wurde. Es gibt genug andere Orte.« Poirot lächelte flüchtig, da er sich vergegenwärtigte, dass Monsieur Bouc in dieser Hinsicht voreingenommen sein musste. Die Frage, die wir uns vorzulegen haben, lautet: Ist dieser Mord die Tat einer Verbrecherbande, die Cassetti vielleicht früher mal übers Ohr gehauen hat, oder ein Akt privater Rache? Wenn mich meine Vermutung nicht trügt, verbrannte der Mörder den Brief, vor dem ich die verkohlten Überbleibsel fand. Warum verbrannte er ihn? Weil das Wort Armstrong darin vorkam, was ein wichtiger Fingerzeig war. Auf einen fragenden Blick von Monsieur Bouc, der ja nicht Bescheid wusste, erklärte ihm Poirot, was es mit dem Brief auf sich hatte. »Existieren noch Mitglieder der Familie Armstrong?« fragte Monsieur Bouc. »Darüber bin ich leider nicht unterrichtet, mon ami. Dunkel schwebt mir allerdings vor, als ob ich von einer jüngeren Schwester Mrs. Armstrongs gelesen hätte.« Und nach dieser Auskunft begann Poirot von den verschiedenen, höchst verwirrenden Hinweisen zu berichten, die Dr. Konstantin und er entdeckt hatten. Als er die zerbrochene Uhr erwähnte, hellte sich Monsieur Boucs Gesicht zusehends auf. »Prachtvoll! Damit wissen wir die genaue Zeit des Verbrechens«, sagte er triumphierend. »Viertel vor eins, 20 Minuten vor eins, haben Sie Ratchet ja mit dem Kondukteur sprechen hören. Da lebte er also noch.« 23 Minuten vor eins«, verbesserte Poirot. »Meinetwegen auch das. Ah, da schält sich aus dem Dunkel bereits eine unumstößliche Gewissheit heraus.« Poirot erwiderte nichts. Er saß in die Polster zurückgelehnt und blickte gedankenvoll vor sich hin. »Der Speisewagen ist jetzt frei, Monsieur«, meldete Michel, worauf sich Monsieur Bouc sofort erhob. »Dann wollen wir übersiedeln.« »Darf ich Sie begleiten?« fragte Dr. Konstantin. »Gewiss, lieber Doktor, sofern Monsieur Poirot nichts dagegen einzuwenden hat.« »Keineswegs«, beeilte sich Poirot zu versichern, »keineswegs.« Nachdem sich die drei Herren an der Abteiltür noch gegenseitig an Höflichkeiten überboten hatten, »nach Ihnen, aber durchaus nicht nach Ihnen, Monsieur«, machten sie sich auf den Weg in den Speisewagen. Im Speisewagen war alles vorbereitet. Poirot und Monsieur Bouc nahmen nebeneinander an einem der großen Tische Platz, während der Arzt sich an der Schmalseite niederließ. Vor Poirot lag ein Plan des Schlafwagens Istanbul-Calais, auf dem in roter Tinte die Namen der Passagiere eingetragen waren, und daneben ein kleiner Stapel Pässe und Fahrkarten. Auch Schreibpapier, Tinte, Federhalter und Bleistifte fehlten nicht. »Bravo, mon cher«, sagte Poirot, »wir können umgehend mit dem Verhör beginnen. Als Ersten möchte ich den Schlafwagenschaffner vernehmen. Wahrscheinlich können Sie mir schon vorab etwas über ihn sagen. Was hat er für einen Charakter? Ist er ein Mann, dessen Worten man trauen darf?« »Nach meiner Meinung unbedingt. Pierre Michel, seit über 15 Jahren bei unserer Gesellschaft beschäftigt, ist Franzose und in der Nähe von Calais ansässig. Es mag intelligentere Leute geben als ihn, doch ehrlichere und anständigere schwerlich.« »Gut«, nickte Poirot, »lassen Sie ihn also holen.« Michel, obwohl ein wenig gefasster als am Vormittag, machte immer noch einen äußerst nervösen Eindruck. »Schrecklich, dieser Mord«, sagte er. »Ich hoffe nur, Monsieur ist nicht der Meinung, ich hätte mir eine Nachlässigkeit zu Schulden kommen lassen«, meinte er besorgt, und sein ängstlicher Blick wandte sich von Poirot ab und seinem Vorgesetzten zu. Monsieur Bouc beschwichtigte ihn, so gut er konnte. Dann stellte Poirot die ersten Fragen. Namen, Adresse, die Zahl seiner Dienstjahre und die Zeit, die er auf der östlichen Route zugebracht hatte. Alles Dinge, die Poirot bereits wusste. Aber diese schematische Fragestellung diente dazu, den aufgeregten Mann zu beruhigen. »Und nun wollen wir uns den Ereignissen der letzten Nacht zuwenden«, fuhr Poirot fort. »Um wie viel Uhr ist Mr. Ratchet zu Bett gegangen?« »Fast unmittelbar nach dem Dinner, Monsieur. Noch bevor wir von Belgrad abfuhren. In der Nacht vorher ging er zur selben Zeit schlafen. Er hat mich angewiesen, sein Bett zu richten, während er bei Tisch war, und das habe ich getan.« »War nach Ihnen noch jemand in seinem Abteil?« Sein Kammerdiener, Monsieur, und der junge Amerikaner, sein Sekretär. Sonst niemand? Nicht, dass ich wüsste, Monsieur. Schön. Und später haben Sie ihn nicht mehr gesehen? Nichts mehr von ihm gehört? Doch, Monsieur, Sie vergessen, dass er gegen 20:40 klingelte, kurz nachdem wir im Schnee stecken geblieben waren. Wie spielte sich das genau ab? Ich klopfte an seine Tür, aber er öffnete nicht und rief nur, er habe sich geirrt, er brauche mich nicht. Auf Englisch oder Französisch? Auf Französisch. Wiederholen Sie mir bitte den genauen Wortlaut. Ce n'est rien, je me suis trompé. Das stimmt, erklärte Hercule Poirot. Das habe ich auch gehört. Und daraufhin haben Sie sich wieder entfernt? Ja, Monsieur. Gingen Sie zu Ihrem Platz zurück? Nein, Monsieur, ich ging noch zu einem anderen Passagier, der eben geklingelt hatte. Michel, jetzt kommt eine sehr wichtige Frage. Wo waren Sie um 1:15 Uhr? Ich, Monsieur? Ich saß in meiner Ecke am Ende des Ganges. Sind Sie sicher? Mais oui, wenigstens, ja. Ich war kurz im nächsten Wagen, dem Athenerwagen, um ein paar Worte mit meinem Kollegen zu wechseln. Wir sprachen über den Schnee. Das ist kurz nach 1 gewesen. Auf die Minute genau vermag ich es nicht anzugeben. Und wann kehrten Sie in unseren Wagen zurück? Als es abermals klingelte. Doch, das habe ich Monsieur schon heute Nacht erzählt. Es war die amerikanische Dame und sie drückte ein paar Mal schnell hintereinander auf die Klingel. Aufgeregt, Sie verstehen? Ich erinnere mich daran, sagte Poirot. Und weiter? Nachher? Monsieur, nun, da haben Sie doch selbst geklingelt. Und ich brachte Ihnen das Mineralwasser.